ich fand diesen Kick halt geil, ne? Sich zu prügeln, Scheiße zu bauen, Dinge kaputt zu machen, hier und da mal was zu klauen oder so. Das war, du bist halt auch im Jugendheim umgeben von Persönlichkeiten. Ich hatte einen, der hat sich, oder ein Zimmernachbar, der hat sich auf dem Strich verkauft in der Kölner Altstadt. Ich hatte ein Mädel, die wurde von ihrem älteren Freund zum Anschaffen gebracht, hat sich regelmäßig geritzt. Ich bin der festen Überzeugung, hätten wir die Möglichkeiten von heute gehabt, WhatsApp-Gruppen und so weiter und so fort, wäre ich definitiv einer derjenigen gewesen, der gesagt hätte, du willst 500 Euro am Tag für diese Daten, los, komm in die WhatsApp-Gruppe. Also wir waren highly motivated, da ordentlich Gas zu geben, dem echten 500-Euro-Schein.
Im echten, ja, darüber wird ja auch, genau, wird immer diskutiert, ist der jetzt echt oder nicht? Nein, Banjo, herzlich willkommen im Andersmacher-Podcast. Ich habe jetzt nochmal gerechnet. Ich komme auf ungefähr 2,5 Millionen Menschen, die dir folgen. Wer wärst du, wenn du 0 Follower hättest?
Tatsächlich wäre ich die gleiche Persönlichkeit, die ich jetzt bin, weil so viel unterscheidet mich gar nicht von meiner Größe im Social-Media-Bereich. Ich habe ein eigenes Kampfsportcenter und das auch schon vor der Social-Media-Zeit. Habe auch noch andere Dinge, die ich so mache, und aus dem Grund hatte das nie einen Impact auf mein Dasein, würde ich jetzt einfach mal sagen. Außer, dass man immer mal wieder auf der Straße erkannt wird, Leute zu einem kommen und einem wirklich durchweg positives Feedback geben. Und deshalb hat das gar nicht so einen großen Einfluss nochmal auf mich genommen.
Ja, also da haben wir doch einige Themen, über die wir sprechen können. Kampfsport, Social Media, auf der Straße erkannt zu werden. Ich würde dennoch mit dem obligatorischen Steckbrief hier starten und hätte so ein paar kurze Dinge an dich, ja?
Herzlich gerne.
Dein Name?
Mein Name ist Onkel Banjo.
Dein Alter?
Mein Alter ist unbekannt, da ich der Onkel von so vielen kleinen Kiddies bin. Und du weißt, wie das ist. Ab einem bestimmten Alter gilt man nur noch als Opi. Deswegen behalte ich das jetzt einfach mal für mich. Aber Leute können sich vielleicht schon denken, ich habe 2 Kinder, die 2 und 4 Jahre alt sind. Und ja, das ist das, was ich dazu zu sagen habe.
Deine Heimat?
Meine Heimat ist tatsächlich Hamburg. Ich bin in Hamburg geboren worden als Sohn eines ghanaischen Papas und einer deutschen Mama, die sich über die Musik kennengelernt haben. Und wie das so ist, in 2 verschiedenen Kulturenkreisen haben die sich sehr, sehr früh getrennt, was dann auch sehr, oder jetzt im weiteren Verlauf, ein großer Painpunkt natürlich auch in meinem Leben war, weil es, ich sag jetzt mal, keine so tolle Trennung war. Aber ich glaube, das hat jetzt im Endeffekt auch wieder dazu geführt, dass ich jetzt in meiner Vaterrolle oder dass ich meine Vaterrolle so extrem ernst nehme und dass auch mein Social-Media-Content entsprechend in so eine Richtung geht. Und das hat sehr viel mit meiner eigenen Kindheit zu tun.
Ich sehe schon, da kommen noch weitere Themen dazu.
Genau.
Deine Geschwister?
Meine Geschwister. Ich habe tatsächlich 7 Geschwister insgesamt, von denen ich weiß, muss ich sagen. Mein Papa ist ein, wie soll ich das sagen, ein Lebemann. Und wobei man sagen muss, die zweite Frau von meinem Papa, mit ihr hat er 3 Geschwister, die ich dann auch, um ehrlich zu sein, als meine richtigen Geschwister anerkenne, Halbgeschwister. Meine Mama hatte nochmal einen Mann nach meinem Papa und hat ein Kind mit ihm gehabt. Das heißt, ich habe so gesehen offiziell 4 Geschwister. Und dann hat mein Papa noch in der Weltgeschichte das ein oder andere erledigt, um es mal so zu sagen. Und genau, also von denen weiß ich auch eigentlich gar nichts, gar nicht so richtig, genau.
Dein Vorbild?
Mein Vorbild, das ist super schwierig zu sagen, weil ich tatsächlich nie wirklich eine Person als Vorbild hatte, sondern mir eigentlich immer ausgedacht habe, wie könnte oder was hätte mein Vater tun können, um wirklich das Vorbild für mich zu sein. Weil für mich ist so ein Vorbildthema, kommt meist aus der eigenen Familie und in meinem ganzen Leben heraus, dadurch, dass mein Vater einfach nicht so präsent war, wie man präsent sein sollte, wenn man halt ein Kind hat und Verpflichtungen hat, habe ich mir, glaube ich, von ganz vielen verschiedenen Persönlichkeiten immer Vorbildfunktionen genommen. Das können männliche, können aber auch weibliche Personen gewesen sein. Und ich würde sagen, an der Stelle habe ich schon erkannt, dass meine Mama auch zum Teil ein sehr, sehr großes Vorbild für mich ist, weil sie das ganze Boot halt einfach geschaukelt hat, ne? Und Patchwork Family ist auch nicht easy. Ich als Charakter war überhaupt nicht easy, also das kommt auch noch dazu. Daher muss ich schon sagen, also auch dann, als ich mit 16 im Jugendheim war, dass man sich so seine Vorbilder einfach sucht, ne? Durch Bücher, durch Lesen, und es waren eher solche Dinge, die mich dann dazu gebracht haben, mir andere positive Eigenschaften für mich rauszusuchen.
Stell dir vor, du sitzt abends an einer Hotelbar. Was würdest du trinken?
Tatsächlich trinke ich aktuell super gerne Matcha. Ich oute mich hier, aber muss mich auch outen, dass ich vor dem Hype schon am Start war mit Matcha, weil es mir einen richtig guten Fokus bringt. Apropos Fokus, ne? Fühl dich geehrt, Aaron. Ich will hier so fokussiert sein, dass ich auch Matcha parallel hier gerade trinke. Aber in der Regel trinke ich stilles Wasser.
Okay.
Ich bin ganz easy, weil ich keinen Alkohol trinke. Sorry.
Alles gut. Ich habe mich gestern geoutet, dass ich noch nie Matcha getrunken habe. Und okay. Stellen wir uns vor, ich säße auch an dieser Bar, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich keinen Matcha trinken würde, sondern irgendwas anderes. Wir würden ins Gespräch kommen. Zufällig. Und worüber würdest du dich am liebsten mit mir unterhalten?
Ganz oft suche ich mir Eigenschaften bei Persönlichkeiten und spreche sie dann daraufhin an. Und bei dir würde ich dich auf jeden Fall auf deine Physik oder deine Physis ansprechen und sagen so, warum siehst du so scharf aus und was tust du dafür?
Das ist das sind ja warme Worte für meine Seele. Das würde ich dir dann würde ich dir von meiner vergangenen Krankheitsgeschichte in den letzten Wochen sicherlich leidend berichten.
Okay.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir sehr schnell bei dem Thema wären, über das du gerade auch schon gekommen bist, was natürlich sehr prägnant ist, glaube ich, auch für den Werdegang mit 16 Jugendheim.
Mhm.
Und jetzt kennen viele dich und ich kenne dich ja auch jetzt eher so durch die Social-Media-Welt.
Ja.
Und lass uns doch gerne mal versuchen herauszufinden, wie das denn früher war. Wenn ich jetzt ungefähr, wir wissen ja nicht, wie alt du bist, wenn ich jetzt so ungefähr mal so die Zeit überschlage, ist 16 auch schon mal her. Das heißt, da wird es noch kein TikTok gegeben haben und noch keine vertikale Videoproduktion. Und wie ist das denn, also du entscheidest natürlich, worüber du alles ja. im Detail sprechen möchtest, ne? Wie ist das gekommen mit 16 im Jugendheim?
Also ich bin aufgewachsen in den 90ern in Hamburg. Dann sind wir irgendwann nach Köln gezogen, mehr oder weniger unfreiwillig, weil mit 8 hatte ich jetzt nicht so viel Entscheidungsfreiheit darüber, wo es mich rein körperlich hin verschlägt. Da zieht man dann einfach mit. So, jedenfalls bin ich dann meiner Mama und damaligem Stiefpapa nach Köln gezogen und dann so in den 2000ern groß geworden hier in Köln, ne? So, und dann mit 16, beziehungsweise seitdem ich eigentlich denken kann, 11, 12, 13, war ich schon extrem, ja, ich würde sagen, frühreif und auch selbstständig für mein Alter. Ich wollte eigene Entscheidungen treffen, ich wollte Dinge anders machen, als andere es getan haben. Während alle anderen irgendwie noch auf Alkoholpartys waren, habe ich schon überlegt, okay, wie kriege ich meine Einkaufstaschen so auf die Tischtennisplatte noch drauf. Ich hatte immer so 3, 4. Damals gab es ein riesengroßes Outlet von Snipes. Und damals waren halt diese Baggy Jeans und alle großen Klamotten waren halt super, super in. Und dann gab es bei uns im Raum hier in Bonn, gab es ein großes Snipes-Outlet, bei dem ich immer günstig eingekauft habe und auf der Tischtennisplatte an die Rich Kids verkauft habe, zu echt guten Kursen. So, und das war meine einzige Sorge, während halt die anderen Kids noch irgendwie mit, weiß ich nicht, Alkoholparty hier, Exzess da. Das hat mich nie interessiert, weil ich schon immer Sportler war. Parallel dazu habe ich bei Bayer Leverkusen Basketball gespielt. Und da war man natürlich mein Ziel, auch in die Bundesliga zu kommen und so weiter. Hatte dann echt Pech mit ein paar Verletzungen. Aber das war so mein Werdegang während dieser Schulzeit. Und das hat, glaube ich, dazu geführt, dass ich schon sehr früh aus diesem, ich sag mal, Kinderzimmer heraus wollte. Und ich bin sehr happy, dass meine Mama schon diese Selbstständigkeit schon von klein auf gefördert hat, dass sie mir sehr oft das Vertrauen gegeben hat, dass ich schon auf die richtigen Entscheidungen oder dass ich die richtigen Entscheidungen treffen werde. Und mit 14, 15 gab es dann so diesen kleinen Bruch, da ich dann auch durch ein, ich würde jetzt sagen, man sagt ja immer so falsche Freunde, aber ich glaube, man sucht sich diese Freunde und ist jetzt nicht so, als hätten die mich dazu beeinflusst oder so, aber ich fand diesen Kick halt geil, ne, sich zu prügeln, Scheiße zu bauen, Dinge kaputt zu machen, hier und da mal was zu klauen oder so. Das war bei uns in der Jugend damals, das hat halt diesen Gangsterfilm von breiten Klamotten und man hört's aus den Musikvideos und man kennt die großen Jungs aus dem Block mit ihrem SL 500 und so und das ist halt alles dann irgendwie cool. Und weil man da halt sieht, so, wow, das ist Geld und nicht, dass wir dreimal im Urlaub sind oder so, sondern es ist wirklich Geld, so ein 500er zu fahren und mega cool. Und man wird halt geblendet, Shiny Object Syndrome. Und ja, genau, und so kommt dann das eine zum anderen, bis man dann natürlich in so eine rebellische Situation auch geht, auch aus dem Frust heraus, keine Leitfigur zu haben, keinen Papa zu haben, der einmal so sagt, so ey, hör mal zu, mein Stiefpapa habe ich nie als Vater akzeptiert oder auch nicht als Vorbild akzeptiert, weil das schlichtweg einfach nicht ist. Und genau, dann kam die eine Sache zum anderen und dann bin ich sehr, sehr froh, dass wir dieses Gespräch beim Jugendamt hatten. Es war kein klassisches, ich brenne zu Hause die Bude ab und ich musste jetzt raus, weil ich mich irgendwie mit meinem Stiefpapa prügel, sondern es war mehr oder weniger ein einvernehmliches, ich muss hier raus. Und die Dame vom Jugendamt hat das auch erkannt und gesagt, okay, alles klar, dann let's go, gehen wir diesen Schritt. Weil man muss in der Regel den Schritt gehen übers Jugendamt beziehungsweise Jugendheim oder Außenwohngruppe, wie es damals hieß, um eine eigene Wohnung zu bekommen. Und dann hatte ich damals mit 17 schon meine eigene Wohnung, habe mein Abitur auch ganz normal alles gemacht. Natürlich mit so ein bisschen Holprigkeiten, aber das ging alles klar. Und so hat das dann sehr schnell angefangen, dass ich anderthalb Jahre im Jugendheim war mit 16 und dann mit 17 schon meine eigene Wohnung hatte und parallel dazu noch Schule gemacht habe. Das war so der Werdegang.
Das klingt turbulent.
Ja.
Das klingt nicht immer ganz leicht. Gab's irgendwie, hast du so für dich einen persönlichen Rückzugsort?
Das ist eine gute Frage. Ob ich einen persönlichen Rückzugsort hatte, kann ich so nicht beantworten. Es war halt mein Zimmer im Jugendheim, muss ich sagen. Aber was mir in dieser Zeit extrem viel Kraft gegeben hat, war halt meine Clique, mit der ich mich so umgeben habe. Das war mehr als nur Clique, wir waren ein richtiger Verbund an Jungs, die witzigerweise größtenteils alle vaterlos waren. Sehr viele mit Migrationshintergrund, der eine Papa gestorben, der andere Papa wurde ermordet, der andere Papa war schlichtweg nicht da, irgendwo in Afrika und so. Und wir waren alle ein Verbund, die gefühlt wie so ein paar Wölfe die Familie in sich halt einfach suchen. Und es war wirklich ein sehr, sehr schönes Gefühl von diesem Zusammenhalt, definitiv. Aber dieser Zusammenhalt hat sich natürlich auch dadurch gezeigt, dass wir dann uns gegen rivalisierende Gangs dann am Ende des Tages auch durchgesetzt haben. Und damals war es eine sehr, sehr kleine Bubble, in der wir waren. Wir haben auch gemeinsam alle Musik gemacht und wir waren diese typischen Rapper. Wir sind die Allertollsten, ihr seid alle scheiße. Und mit solchen Dingen kommt sehr viel Eifersucht zu. Dann hat man das falsche Mädel irgendwie angemacht oder so. Dann kommen andere Jungs dazu und so fing das dann halt an, aber es war dann wirklich echter Zusammenhalt unter Jungs, unter jungen Männern, die alle irgendwie auf der Suche nach Frieden, glaube ich, in sich waren und sich dadurch dann aber auch stark gefühlt haben, in der Gruppe halt einfach groß zu sein und Geltung zu haben. So jeder hatte irgendwie eine Rolle und seine Verantwortung und das war eigentlich mein Rückzugsort, würde ich schon sagen, dass ich dieses Familienbewusstsein, weil ich halt, du bist halt auch im Jugendheim umgeben von Persönlichkeiten. Ich hatte einen, der hat sich, oder einen Zimmernachbar, der hat sich auf dem Strich verkauft in der Kölner Altstadt. Ich hatte ein Mädel, die wurde von ihrem älteren Freund zum Anschaffen gebracht, hat sich regelmäßig geritzt. Also es gab solche Persönlichkeiten bei uns. Und ja, also dadurch kannst du dir kein Vorbild, da können sich die Jugendheimbetreuer noch so viel Mühe geben. Die schaffen das gar nicht zu kompensieren, dass man da dann doch nicht irgendwie mit, ja, ich sag mal, Persönlichkeiten zu tun hat, die einfach geprägt sind vom Leben. So, und da sind die, ja, wie soll ich sagen, wie kommt das Wort, um Dinge nachzumachen. Die Versuchungen genau in so einem Jugendheim sind natürlich sehr, sehr groß. Mein einer Zimmernachbar war Hehler, der kam jeden Tag mit irgendeinem Handy, mit irgendeinem Schmuck, mit hier brauchst du das, Bruder, brauchst du das und brauchst du das. Also, das ist sehr schwierig in so einem Jugendheim.
Aber das war jetzt eine Zeit, zu der du deine sportlichen Ambitionen dann schon zu den Akten gelegt hattest, oder wie?
Nein, auf keinen Fall. Ich habe schon immer meinen Sport durchgezogen. Es gab eine Zeit, da war ich halt länger verletzt. Ne? Ich hatte dann eine Knieverletzung, unter anderem durch Schlägereien und solche Dinge, die halt dann einfach im Fokus standen. Also wirklich meine Clique stand wirklich am Platz Nummer 1. Wobei es nie eine Konkurrenz gab zu meinem Sport. Also es war immer klar, mein Sport ist mein roter Faden, weil mir das einfach Kraft gegeben hat und ich mir ein Leben ohne Sport einfach nie vorstellen konnte. Aber alles, was abseits des Sports war, war dann einfach meine Clique. So, und genau, das und auch meine Schule, ne? Meine Schule war genauso wie Sport, so, ey, das ziehe ich durch. Ich möchte hier nicht irgendwie Abbrecher werden oder wie auch immer, sondern ich möchte diesen Stempel drauf haben, ey, ich habe mein Abitur. Das war mir damals sehr, sehr wichtig, weil irgendwie das nicht zu machen, hatte bei mir sehr viel mit Scheitern, glaube ich, zu tun. Und das wollte ich einfach nicht. Und daher habe ich das dann durchgezogen. Daher war der Sport schon immer am Start.
Und die Clique, die gibt's die heute auch noch?
Die gibt's heute tatsächlich auch noch, wobei ich sagen muss, man hat nicht mehr so viel Kontakt zueinander. Man sieht sich alle 2-3 Jahre mal wieder, okay, und updatet sich so ein kleines bisschen. Aber prinzipiell ist es so, ich habe noch einen Kumpel aus der Zeit, der ist bis heute einer meiner besten Kumpels, definitiv. Weil viele Interessen auch dort einfach auseinandergingen. Ne? Bei mir fing dann irgendwann das Leben an, Klick zu machen. Und dann habe ich erkannt, so okay, so wie wir jetzt aktuell da am Start sind, geht's halt einfach nicht weiter. Ich möchte vorankommen und dann gehen die halt die Interessen super schnell auseinander. Ne? Und aus der damaligen Clique gibt's auch 1-2 Jungs, die sind auf Drogen dann hängen geblieben. Also aus meiner ersten Clique, ne? Die zweite Clique, bei dem wir diesen Familienverbund hatten, die war deutlich, deutlich straighter. Also da war auch nicht wirklich viel mit Drogen, auch wenn es da ein paar Kandidaten gab. Aber auch ich habe solche Sachen nie angepackt. Ne? Also keine Drogen. Man hat vielleicht mal am Joint gezogen oder so. Ne? Das war dann einmal im Jahr, also bei mir zumindestens. Aber that's basically it gewesen, genau.
Das heißt, wenn Schule abbrechen, scheitern für dich gewesen ist, hast du sie durchgezogen?
Richtig.
Also ich gehe davon aus, du hast du Abi gemacht?
Ich habe mein Abitur gemacht, ganz genau, ganz normales Regelabitur.
Da kann ich jetzt nicht nach dem Jahr fragen, sonst wissen wir alle, wie alt du bist. Ich habe auch mittlerweile die These, dass wir genau gleich alt sind, aber das ist ein anderes Thema. Ja. Und wie ging es dann weiter? Was hast du dann gemacht nach der Schule?
Straight gearbeitet, weil das liebe Jugendamt gesagt hat, ab dem Monat, wenn man sein Abitur gemacht hat, bist du nicht mehr dem Jugendamt unterwiesen, sondern du bekommst, glaube ich, hier vom Arbeitsamt war das damals. Und das ist dann sofort geswitcht und das Jugendamt hat wirklich ASAP das Geld gecuttet. Und dann war so, okay, fuck, was passiert? Dann habe ich mir den ersten Job direkt, also nee, nicht den ersten Job, ich habe schon immer gearbeitet, seitdem ich, glaube ich, dann irgendwie 14 war oder so, mal in der Gastro gearbeitet, dann im Lager gearbeitet von einem Schulkollegen, dessen Eltern hatten ein riesengroßes Lager, so eine Art Mediamarkt war das und da habe ich dann sehr viel im Lager gemacht. Und dann aber, als die Schule beendet war, war es tatsächlich so, dass ich direkt arbeiten musste und dann habe ich im Café Extrablatt am Kölner Altermarkt direkt angefangen, so mitten in der Altstadt. Und dort auch sehr schnell, ja, Karriere machen, das hört sich jetzt krass an, ne? Aber ich war dann irgendwie mit sehr, sehr jungen Jahren, mit 19 dann schon irgendwie Thekenleitung und teilweise auch dann rechte Hand vom Betriebsleiter. Und es war auch sehr, sehr geil, hat mir super viel Spaß gemacht, fand ich eine unglaublich bereichernde Zeit, weil du mit so vielen verschiedenen Persönlichkeiten zu tun hast, jetzt nicht auf der Arbeitsseite, sondern auch einfach als Gäste, die dann dort reinkommen, man hat seine Stammkunden, du kommst in diesen Kontakt mit Menschen, also alle kontaktscheuen Personen, denen würde ich absolut empfehlen, werdet Kellner. In einem riesengroßen Café, wo du wirklich eine hohe Frequenz an Personen hast, weil du musst halt einfach cool sein, du musst korrekt sein, du musst auf Leute zugehen können. Und mir hat das so viel Spaß gemacht tatsächlich, wobei ich dann nach einem Jahr gesagt habe, okay, das ist es auch nicht für mich, ne? Immer diese Arbeitszeiten, Urlaub einreichen und so, wo kommen wir denn dahin? So, ich will meine Zeit irgendwie einteilen können, wie ich möchte und so, ne? Und dann lag sehr, sehr nah, dass in dieser Zeit dann so Strukturvertriebe kommen, das ist ja dann immer eine so, hey, nee, freie Zeiteinteilung, eine Stunde in der Woche und du verdienst Millionen bei uns. und dann fing das eigentlich an, dass man in diese Freiheitsgedanken reingekommen ist. Das war meine erste Berührung mit einem Buch. Das Buch war damals Investment Punk von Gerald Hörhahn, was ich bekommen habe. Und was noch viel mehr geprägt hat, war dieses Rich Dad Poor Dad Buch. So, und da, das war natürlich für mich bombastisch, weil es geht um Väter, Rich Dad, Poor Dad, und es geht halt um Business, um wie willst du dein Leben ausrichten, wie funktioniert die Welt so im Groben. Und da habe ich gesagt, so, ey, das ist genau das, was ich brauche und das, was ich will. Ich will mein eigenes Ding machen. Ich habe hier keinen Bock, in so ein Hamsterrad rein zu verfallen. Habe das jetzt ein Jahr lang gemacht, alles schön und gut, hat mir weitergeholfen, aber ich mache jetzt Big Business. Und so fing das dann an.
Was fing wie an?
Ja, es fing dann an, dass wir in einem Strukturvertrieb regelmäßig Personen angeschrieben haben. Damals war noch das Thema Kaltakquise. Du gehst durch die Stadt, du telefonierst mit Leuten, du versuchst halt irgendwie mit Leuten in Kontakt zu kommen, um entsprechend entweder was zu verkaufen oder um halt ein Netzwerk aufzubauen. Und das ging dann so, ja, ich würde sagen, ein Jahr, anderthalb ungefähr, bei dem wir halt wirklich so als junge Hüpfer versucht haben, da irgendwie an den Start zu kommen. Und ich bin der festen Überzeugung, hätten wir die Möglichkeiten von heute gehabt, also sprich weiß ich nicht, wie das heute geht, WhatsApp-Gruppen und so weiter und so fort, wäre ich definitiv einer derjenigen gewesen, der gesagt hätte, du willst 500 Euro am Tag für die Daten, los, komm in die WhatsApp-Gruppe. Also wir waren highly motivated, da ordentlich Gas zu geben und haben halt dadurch, ich würde sagen, Deutschland, also im ganzen Dachraum, also wir waren wirklich in Österreich, Köln und so weiter und so fort und haben überall irgendwie versucht, Business zu machen. Und das bringt einen immer wieder mit Persönlichkeiten zusammen, die halt auch ein bisschen eine andere Vorstellung haben vom Leben. Das muss nicht immer richtig sein. Und es ist auch teilweise sehr, sehr materiell natürlich in diesen typischen Strukturvertrieben. Aber trotzdem ist es eine Art von, wir wollen das Ding rocken, beziehungsweise ich will das Ding für mich rocken und ich möchte das machen, nicht nur um den Lambo zu fahren, sondern halt um einfach diese Freiheit zu haben, mich überall zu bewegen zu können.
Jetzt gibt es natürlich nicht nur die positiven Assoziationen mit solchen Themen wie Strukturvertrieb, ne, ja, dass da motivierte junge Menschen sind, super.
Ja.
Gibt es irgendwas, wo du so rückblickend sagst, so, würde ich jetzt nicht nochmal machen?
Nee, überhaupt nicht. Um ehrlich zu sein, gar nicht. Wir haben keinem geschadet dadurch. Das war sehr, sehr gut einfach. Ich hatte dann nämlich über Umwege auch noch so Thema ALG, Gründungszuschuss, musste einen Businessplan schreiben und so. Du lernst halt voll viel durch solche Dinge. Man lernt, dass der Bereich Sales oder Verkauf nicht immer nur ist, so dieses Produkt zu verkaufen, sondern sich selbst zu verkaufen, Ideen zu verkaufen, Visionen zu verkaufen, und einfach auf die Person, die gegenüber sitzt, auch entsprechend einzugehen und zu verstehen, so, das ist nicht immer nur eine Einbahnstraße, sondern es ist eine Wechselwirkung in Gesprächen oder generell, wenn du Menschen kennenlernst, unabhängig davon, was das jetzt für eine berufliche Orientierung ist, ne? Auch beim Mädels kennenlernen ist ja genau dasselbe Spiel und so. Und daher fand ich diese Zeit extrem bereichernd und ich würde es wirklich 1:1 nochmal genauso machen, weil bis heute zehre ich halt einfach davon, von diesem Gedanken, dass die Alternative so schrecklich ist, dieses typische Hamsterrad, in dem man ist, dass ich genau weiß, okay, ich werde es immer wieder in diese Richtung versuchen. Daher fand ich das persönlich sehr, sehr positiv, weil du halt einfach sehr viele Menschen kennengelernt hast, bei denen du dann auch Negativbeispiele natürlich hast, Leute, die Drogen nehmen, um auf diesem Pace zu bleiben am Ende des Tages. Aber auch das war für mich einfach nie eine Alternative. Das war für mich immer das größte Zeichen von Schwäche, wenn ich genau weiß, ich brauche etwas, um zu funktionieren. So, und genau, also zumindest Dinge, die mir schaden, ne? Also nobody talks about Matcha.
und das ging so ein bis eineinhalb Jahre, hast du gesagt, ne?
Dieses Thema Strukturvertrieb, ja, genau, das war so, ich würde sagen, zwei Jährchen sehr intensiv und dann ist das so langsam abgeflacht, weil es auch einfach bei uns zumindest nicht so erfolgreich war, dass wir sagen könnten, okay, geil, das war jetzt super. Aber ich war in dieser Spirale drin, habe jemanden kennengelernt, der bis heute ein sehr, sehr guter Kontakt ist und bei dem ich dann im späteren Verlauf auch als selbstständiger Unternehmensberater angegliedert an seine Unternehmensberatung Unternehmen beraten habe. Das war dann so ein Zeitsprung von, ich würde sagen, fast 10, ja, nicht ganz, 8 Jahre ungefähr. Also wir reden jetzt hier so 2000, lass mich auf eine Zeit nicht kurz einnorden, 2012, 13, 14, so da war das Thema Strukturvertrieb und da habe ich auch eine Marketingagentur gegründet mit zwei Personen, einem Marketier und einem Unternehmensberater, dieser Unternehmensberater, von dem ich gerade gesprochen habe. Und da war dann meine Aufgabe, dadurch, dass ich halt aus dem Strukturvertrieb kam, klar Sales, und das lief auch sehr, sehr gut. Und dann habe ich zum ersten Mal gemerkt, so ey, diese fünfstelligen Beträge im Monat, so das schmeckt richtig, macht richtig viel Spaß. In der GbR ist es aber halt auch so, du hast halt drei Persönlichkeiten. Wir hatten halt eine Persönlichkeit, da hatte ich damals noch nicht so diese unternehmerische und menschliche Weitsicht zu erkennen, dass, ich sag mal, die Persönlichkeit eher schädlich fürs Unternehmen ist, also für die GbR, und auch der Unternehmensberater hatte immer so ein, müssen wir mal schauen. Und der hatte so viel persönliche Probleme und so viel Privatkram zu erledigen, dass er nicht gut wirtschaften konnte in Bezug auf unsere GbR. Und da sind wir sehr oft Deals eingegangen, wo wir dann gedacht haben, ja komm, wenn er das geregelt hat, dann kriegen wir das hin und so, ne, haben ihn dann frühzeitig schon bezahlt und ihm ein Fixum gegeben und so, ein relativ hohes Fixum, muss man jetzt im Nachhinein einfach sagen. Und wo wir dann einfach auch gesagt haben, okay, wir verzichten drauf, weil wir die große Vision sehen, weil das wirklich sehr, sehr gut gezündet hat bei sehr vielen Firmen. Weil damals war, zu der Zeit war noch nicht besonders viel hier Facebook-Marketing und whatever was, also Online-Marketing. Da ging es ja eher um diese klassischen Themen, sei es jetzt mal eine Flyer-Gestaltung oder eine Broschüre zu machen oder einen ganzheitlichen Auftritt zu machen. Also das waren so die großen Sachen. Und dafür wurde echt viel Geld ausgegeben und was natürlich sehr, sehr cool war für uns. Ich konnte es sehr gut verkaufen. Aber das ist dann, wie gesagt, an dieser Geschichte gescheitert. Und parallel dazu allerdings habe ich dann auch schon immer, ich habe den Sport gewechselt dann irgendwann, so mit, ich würde sagen mit so 18, 19 bin ich dann zum Kampfsport gegangen, weil ich halt durch meine Knieverletzung paradoxerweise dachte, Basketball ist es nicht mehr, jetzt gehe ich zum Kickboxen, Thaiboxen, war aber auch dann da die beste Entscheidung und irgendwann haben wir dann über Umwege, sind wir zur Selbstverteidigung gekommen und dann habe ich parallel zur Unternehmensberatung beziehungsweise Marketingagentur habe ich dann parallel mein Kampfsportcenter gegründet und das alte Kampfsportcenter unseres Trainers übernommen mit weiteren zwei Kumpels von mir, die ich auch über Kampfsport kennengelernt habe. Und dann haben wir das Ding zu dritt übernommen und haben es bisher gemeinsam, beziehungsweise einer ist dann ausgeschieden und jetzt haben wir es immer noch gemeinsam. Ist jetzt das über 10., 11. Jahr ungefähr.
Also bis heute
genau.
Gibt es ein Kampfsportcenter.
Bis heute gibt es ein Kampfsportcenter mitten in Köln und wir sind da super stolz drauf. Wir holen die Kids von der Straße, haben exklusive Frauenkurse, bei denen Frauen wirklich in exklusiven Gruppen gemeinsam trainieren können. Da kommen jetzt dieses Jahr super viele neue Kurse dazu, also sind sehr, sehr happy darüber. Genau.
Dann gehen wir noch den letzten Sprung in deiner Vita und der fängt wahrscheinlich irgendwann so, ich weiß nicht genau, wann du angefangen hast, 2019, 2020 auf
Richtig.
TikTok. Wahrscheinlich, also ich erinnere mich daran sehr früh, ne, weil kannte dich da auch von Anfang an. Und gut, keiner war schneller als Tim Herr Anwalt.
Richtig. Wir waren, glaube ich, fast parallel am Start.
Okay,
dann warst du. Also, ja, genau. Das war
dann warst du 2019.
Ende 19, ja, genau. So, das war auch Tims Zeit. Ja.
So, und dann gib uns doch ein bisschen Kontext, weil da hat ja jeder eine andere Geschichte zu, ne, wie es dazu kam. Warum fängst du an, auf TikTok Videos zu machen?
Ja, ich hatte ja gerade gesagt, Kampfsportcenter ungefähr gegründet mit 2014. Parallel zu der Marketingagentur, die war dann irgendwann finito, weil wir gesagt haben, so macht es keinen Sinn mehr. Und nur zu zweit ohne Marketier haben wir es auch nicht gerockt bekommen, weil wir tatsächlich jemanden Operatives brauchten, der es umsetzt. Dann haben wir das gekündigt. Dann hatte ich nur noch meine GbR. Wohl bemerkt, parallel zu diesen ganzen Schritten war ich schon immer, auch immer noch im Nebenjob irgendwo. Ne? Ich war teilweise Türsteher in Köln. Ich habe in der Gastro immer noch gearbeitet. Bei mir war es immer wichtig, noch immer so zweite regelmäßige Standbeine zu haben, die aber jetzt nicht so dieses klassische Angestelltenverhältnis waren. Ne? Ich hatte immer einen sehr, sehr guten Draht zum Chef und konnte mir sehr, sehr oft und frei Dinge einteilen, wie ich wollte, weil ich immer performt habe, gefühlt, wenn ich da war. Das heißt jetzt nicht, um mich selbst zu beweihräuchern, aber es war tatsächlich so, wenn ich da war, das waren wie zwei Mitarbeiter, weil ich halt einfach geackert habe so und das hat mir auch Spaß gemacht, so diese Pace zu fahren, so das fand ich immer sehr, sehr cool. So und dann, wie gesagt, so 2015, 16, 17, 18 und ab, ich glaube, so ungefähr 2018, war das 18? Ja, ungefähr, passt, habe ich nochmal mit dem Unternehmensberater gemeinsam was gemacht, indem wir dann in Projekte reingegangen sind. Er brauchte Unterstützung, weil es bei ihm sehr, sehr gut lief. Und da wir uns halt kannten aus der Marketingagenturzeit und alles gut lief, hat er mich dann mit reingeholt in die Unternehmensberatung. Und parallel dazu hatte ich ja dann noch mein Studium International Management an der FOM gemacht. Und das hat dann so eins zu eins irgendwie sehr, sehr geil funktioniert. Und dann war ich halt Unternehmensberater und habe halt auch dort meine fünfstelligen Beträge im Monat gemacht. Und das hat natürlich super geschmeckt, weil ich noch nicht mal mein Studium zu Ende hatte und dachte so, boah, ey, mega geil. Sideletter, ich konnte nichts von dem, was ich im Studium gelernt habe, dort anwenden. Klammer zu. Genau, und war natürlich geil, weil halt genau das stattgefunden hat, was ich eigentlich wollte. Und ich habe auch dort so effizient gearbeitet, dass ich irgendwie ein, zwei Tage gearbeitet habe und 4, 5 abrechnen konnte. Und das war natürlich der absolute Jackpot für mich. Und da dachte ich dann, wow, super, okay, that's the game. Dann habe ich aber, wie gesagt, nach 1, 2 Jahren auch gemerkt, irgendwie ist es das auch nicht für mich. So, es ist langweilig. Ich will ein bisschen mehr machen. Ich will ein bisschen mehr Action, ein bisschen mehr Spaß. Weil es ist halt schon, ich würde sagen, wir hatten Spaß, aber es ist schon dann auch eher trocken, ne? Business Process Management. So, ich weiß nicht, bei manchen gehen da, fängt das Funkeln vielleicht in den Augen an, aber ich glaube, der überwiegende Teil sagt sich halt so, okay, da müssen wir jetzt durch, so, das mache ich jetzt und dann war es das. Und dann habe ich mich irgendwann entschieden, und zwar war das 2019, zu sagen, ich hatte genug Geld gespart für die nächsten 1, 2 Jahre, dass ich weiß, ich kriege alle meine Fixkosten gedeckt und kann zusätzlich noch echt gut leben. Und habe dann gesagt, ich setze jetzt alles auf eine Karte und gehe wieder zurück zu meiner Musik, die ich ja damals in meinem Jugendzeitalter gemacht habe und richtig geil fand und mir unfassbar viel Spaß und Leidenschaft bereitet hat. Und probiere das halt einfach mal. Und habe dann angefangen, Musik zu machen, habe angefangen zu lernen, okay, Social Media, es scheint dann doch ein bisschen wichtiger geworden zu sein, als es noch in der Marketingagentur-Zeit war. Und habe dann angefangen, die Plattform kennenzulernen. Facebook, Instagram, YouTube und wie sie nicht alle heißen, Snapchat. Und irgendwann mich dann auch dafür interessiert, mir andere Sachen reinzuziehen. Und dann ist da eine Person relativ oft aufgetaucht und das war Gary Vee. Und der hat zu diesem Zeitpunkt halt TikTok, TikTok, you gotta go into TikTok, TikTok, TikTok. Und dann habe ich halt gesagt, okay, dann probiere ich das jetzt halt mal. Ne? Und er meinte so, why don't you fucking sleep? You gotta make 5, 6 TikToks a day. Motherfucker, you want to earn money, so do it. Blah, 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 blah. Und das war dann mein Trigger. Und dann habe ich mir ab irgendwann gesagt, ich glaube, es war so November, du gehst nicht pennen, bevor du nicht 3 TikToks jeden Tag gemacht hast. Und dann habe ich angefangen, dann war das erste Video bei 60.000 und so. Und dann dachte ich so, okay, jetzt hier Goldgräberstimmung einfach. Habe weitergemacht und weitergemacht und habe das Jahr dann abgeschlossen mit, ich glaube, ich weiß nicht, 100.000 oder irgendwas, ein bisschen, paar über 100.000 Follower. Und dann war von diesem Zeitpunkt klar, und wir reden jetzt hier von 4, 5 Monaten, in dem, oder näher 5, 6 Monaten. Ich habe so irgendwann Juli, August mich dafür entschieden, 2019 alles zu cutten und zu sagen, all in. Hab dann lange Zeit kein TikTok gemacht, sondern nur Instagram, weil ich damals einen Kontakt hatte, der super gut war in diesen Facebook-Werbung, Instagram-Werbung und so weiter und so fort. Und der hat dann gesagt, hier, lass uns das machen, da bringen wir die Musik rein. Dann habe ich wirklich jede Woche beziehungsweise alle 2 Wochen Musikrelease gehabt, weil ich auch dort schon wusste, okay, einfach hohe Frequenz, du wirst immer besser. Das Lied, was du jetzt geil findest, ist in 2 Monaten absolut beschissen. Deswegen hau die Dinger einfach raus und mach's nicht so perfekt. Hab das dann gemacht und irgendwann im November dann, also 3, 4 Monate später, gesagt, okay, jetzt mache ich das aber auch über TikTok und habe es dann auch versucht mit der Musik auf TikTok. Die Plattform hat aber so viel Spaß gemacht, dass ich sehr viel Entertainment auch gemacht habe, zu Thema Comedy, irgendwie Rollenspielchen und so weiter und so fort, irgendwelche Trends mitgemacht, Filter benutzt. Und das hat dann am Ende nochmal diesen Zünder gegeben, bei dem ich dann gemerkt habe, boah, dieses Entertainment-Ding macht mir auch super viel Spaß. Es ist nicht so anstrengend und so eine große Baustelle wie Musik, weil bei der Musik musst du den Text schreiben, du musst die Musik komponieren, du musst dann ein Studio finden, was es aufnimmt, zu einem entsprechenden Kurs, damit die Qualität halt geil ist, musst du auch sehr viel Zeit, sehr viel Geld ausgeben. Pro Song kann man da so grob rechnen, wenn du auch noch ein Musikvideo hast. Zur damaligen Zeit waren das 700, 800, 900 Euro pro Song und ich habe echt viele rausgehauen. Da habe ich halt gesagt, ey, ist ein sehr, sehr teures Hobby, dafür, dass es halt nicht direkt irgendwie in irgendwelchen Playlisten landet, so, ne? Und dann habe ich halt TikTok gemacht und das hat so viel Spaß gemacht, habe dann Ende 19 abgeschlossen mit über 100.000 Followern und habe gesagt, okay, jetzt nochmal viel mehr diesen Fokus darauf und habe das mit der Musik auch wieder pausiert und gesagt, so, mach das, wenn du groß genug bist, weil dann hast du mehr Zeit und kannst mehr überlegen. Und dann war 2020, buff, volle Lotte rein da.
Ich erinnere mich an einen 500-Euro-Schein.
Richtig.
Der, ja, das war, glaube ich, so dein, das war so der Signature-Move, ne?
Der hier auch in meinem Büro hängt.
Hat er immer noch da?
Ja. Hier, ja, der genau, liebe Aaron spricht genau von dem hier.
Ja, siehst du
dem mal. Dem echten 500-Euro-Schein.
Ja, darüber wird ja auch, genau, wird immer diskutiert. Ist der jetzt echt
oder nicht? Nein, der ist 100% echt. 100%.
Genau. Da kann man ja schon fast nichts mehr mit anfangen, ne?
Ja.
Also, kannst ja kaum irgendwo benutzen, weil ist ja schlimmes Geld.
Das stimmt.
Gib uns ein bisschen Kontext. Also, Also ich verstehe das stilistische Mittel natürlich, so als Attention-Hack, als kleiner. Ich glaube aber auch, dass ein bisschen mehr dahinter gesteckt hat bei dir.
Absolut. Und tatsächlich ist Letzteres das Eigentliche, was das Ziel war. Ich hatte damals, habe mich vergrößert, was die Wohnung betrifft, um mir so ein bisschen mehr Motivationskick zu haben, noch mehr Gas zu geben, weil die Miete halt einfach teurer war. Dann bin ich in eine Wohnung gezogen, die für mich alleine echter Luxus war. 70 Quadratmeter in Köln, sehr, sehr schön gelegen. Und habe diesen 500-Euro-Schein aufgehangen. Einfach, die Motivation hört sich ein bisschen läppsch an. Ich würde eher sagen, wirklich viel, viel tiefer. Ich möchte, dass dieser 500-Euro-Schein für mich als absoluter Standard gilt. Also der größte Schein, den es möglich gibt, den will ich öfters spüren, öfters anfassen, öfters sehen. Und dann war meine Idee, den einfach an den Badezimmerspiegel zu hängen, um den halt morgens und abends mal Minimum und natürlich auch mehrmals am Tag, man wäscht sich die Hände, man geht mal pinkeln, immer wieder zu sehen und zu wissen, so hey, Geld bedeutet für mich, oder meine Assoziation mit Geld war einfach Freiheit, weil Geld unfassbar viele Probleme löst. Und ich weiß, es wird Leute geben, ja, Geld ist nicht alles und materielle Dinge, bla 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 bla. Ich glaube, dass die negativen Gedanken von über Geld kommen meistens von Leuten, die eher Probleme damit haben, dieses zu akquirieren im Leben. Weil für mich bedeutet Geld sehr viel Freiheit. Ich kann so viele Dinge mir leisten, meiner Familie leisten und so viel Probleme aus der Welt schaffen. Und das war für mich damals diese Assoziation. Und deswegen hing dieser 500-Euro-Schein da, weil man kann nicht groß genug denken, was das Thema Geld betrifft. Und genau, deswegen hing der da und es hat sich dann herausgestellt, dass durch meine Slide-Ins, ich bin immer in die Kamera so geslidet, beziehungsweise in diesem Badezimmer gespiegelt, weil damals in diesem Raum die Beleuchtung halt einfach am besten war und ich wollte halt diese Interaktion mit dem Publikum haben, Kamera hier gehalten, hier gesprochen und der hing dann einfach da und irgendwann habe ich gemerkt, die Leute reden die ganze Zeit über diesen 500-Euro-Spiegel und wie ich am Ende des Videos rausgehe mit diesen Worten beste Leben und die in allen verschiedenen Varianten und dann war so mein Ding so, ah krass, Attention-Hack, die Leute reden über den 500-Euro-Schein, warum hängt da ein 500-Euro-Schein so, die wollen es wissen und ich habe da halt ein Geheimnis draus gemacht. Ich habe da in der Regel nie was zu erzählt, so der 500-Euro-Schein, so, der war einfach da und dann war ich halt immer der mit dem 500-Euro-Schein am Spiegel und dann irgendwann ist mir, kommen so Themen nahe wie Personal Branding, okay, wiederkehrende Elemente, Formate, also dann fing es halt wirklich an, dass man zum, ja ich sag mal, Social-Media-Experten wird, indem man Dinge tut, die scheinbar funktionieren und dann machen viele Dinge Sinn, die man wahrscheinlich vorher aus dem Lehrbuch gelesen hätte und so, ja, was soll ich jetzt machen, so könnte ich mir das vorstellen, genau.
Ich meine, Geld geprägte Freiheit und so weiter und so fort, ne, machen wir auf jeden Fall einen Haken dran. Ist an den unterschiedlichsten Stellen hier im Podcast auch schon ausführlich besprochen worden. Jetzt gibt es natürlich auch die Biografien, wo Geld wie so, Geld ist der Gott, der angebetet wird, ne, und alles wird dem untergeordnet und es gibt ja auch immer so ein bisschen die Gefahr, nicht, dass es zu materialistisch ist, sondern dass es dass man zu sehr darauf fokussiert ist, ne? Dass es zu sehr ums Geld geht. Wie stellst du sicher, dass das bei dir nicht passiert?
Dazu kann ich dir leider nichts Weises erzählen, weil auch bei mir ist es immer noch der Punkt, an dem ich mir denke, alleine durch meinen Alltag, den ich so habe und das, was ich mir für meine Kinder vorstelle, es immer noch nicht genug ist. Also Ich versuche einfach, dass jeder Tag so gelebt wird, dass wir unfassbar viel Spaß haben und nicht im Mangel leben. Das heißt, wir sind jeden Tag, wachen wir auf und sind dankbar darüber, was wir alles hier haben. Das finde ich ganz, ganz wichtig, weil nur dann ich der Meinung bin, dass, wie auch immer ihr es nennen mögt, das Universum, der liebe Gott, sagen kann, okay, du bist offen dafür und bist dankbar für das, was du hast. Das heißt, du zeigst, du kannst gut mit dem Geld umgehen, was ich dir bereits schon schenke. Also kommt jetzt einfach mehr. Und es kommen mehr Möglichkeiten, um noch mehr zu akquirieren. Weil wenn ich jetzt sage, so hey, ich finde Portugal irgendwie geil, ich möchte da eine geile Finke haben mit 2-3 Häuschen nebendran, so, ja, das muss halt bezahlt werden. Ne? Und natürlich würde ich das am liebsten aus dem Eigenkapital machen, habe ich aber nicht das Geld. Und ich würde auch gerne eine Hütte irgendwo oder Bungalow am Strand auf Koh Phangan in Thailand haben, habe ich aber auch nicht das Geld dazu. So, und deswegen versuche ich zumindest so das Thema Absicherung sehr, sehr groß zu nehmen, weil ich mir nicht verzeihen könnte, wenn von heute auf morgen jetzt irgendwelche Dinge nicht mehr funktionieren, sei es jetzt Social Media, sei es mein Kampfsportcenter oder was auch immer, was im Übrigen 2020 ja auch so gekommen ist, ne? Da war die Bude dann halt einfach dicht und ich habe über Social Media noch nicht so viel Geld verdient und da war ich froh, immer noch Reserven zu haben, bei denen ich sagen konnte so, okay, ich lebe jetzt erstmal von meinen Reserven und die musste ich dann halt anzapfen, ne? Weil wir haben ab dem Zeitpunkt, an dem gesagt wurde, hier Lockdown, da war dann einfach zu. So, und es war noch nicht die Rede von irgendwelchen Hilfen, so, ja, wir unterstützen euch, sondern es war erstmal einfach nur zu. So, und das war dann ein Problem natürlich für uns. Und daher finde ich oder mache ich es so, dass ich sehr viel Zeit in das Thema Absicherung auch stecke, also große Spartöpfe habe, mir keinen großen Luxus gönne, wie irgendwelchen Luxus, Gucci, Louis Vuitton, schieß mich tot, das juckt mich einfach überhaupt gar nicht. Ich finde wichtig, dass wir unseren Alltag so komfortabel wie möglich gestalten können. Und das ist so die Philosophie unserer Family. Also wenn wir essen gehen wollen, achten wir jetzt nicht drauf. Kostet jetzt das Steak mehr als das Rumpsteak oder das Filet mehr als das Rumpsteak oder so. Das war mir immer wichtig, dass wir diese Freiheiten über den Tag verteilt machen können, wie wir wollen. Also da wird nicht drüber nachgedacht. So, und dafür sind Budgets einfach da. Da arbeite ich auch schon immer mit diesen Budgetierungen, also beim Thema Geld. Das hat mir geholfen, mit wirklich sehr viel Geld umzugehen. Diese typischen JAR-Systems, ne, 15% für oder 10% finanzielle Freiheit, 10% für die Weiterbildung und so weiter und so fort. Das war mein Gamechanger, mit auch zu lernen, mit Geld umzugehen, weil ich war eher die Persönlichkeit, Geld kommt, Geld geht, Geld kommt, Geld geht. Und das war auch nochmal ein Gamechanger bei einem sehr, sehr günstigen Seminar, Millionaire Mind Intensive Seminar von T. Harv Eker. Ich glaube, sein Buch war So denken Millionäre oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich meine schon.
Okay. Ja. Du weißt aber, was ich meine, ne? Dieses, dass das Geld Antrieb ist,
ja,
aber durch Geld man auch ein Getriebener werden kann.
Ja, und absolut.
Es klingt jetzt aber bei dir eher danach, dass du das gut managst, ne? Und du machst mir jetzt nicht den Eindruck, dass du irgendwie der Getriebene bist, ehrlich gesagt.
Richtig, aber ich merke es schon in mir. Also ich glaube, ich habe beides. So, ne? Okay. Es ist ein Antrieb, definitiv. Also einfach so, es ist schön, viel Geld zu verdienen. Gleichzeitig habe ich aber natürlich auch jetzt nicht die Sorge aus Angst heraus oder aus Pessimismus heraus, aber schon so, ja, Junge, du musst schon weitermachen, ne? Wenn du diesen Lifestyle hier haben willst, dann musst du auf jeden Fall weitermachen oder nach anderen Möglichkeiten suchen. So, ne? Und so kommt es dann, dass man, glaube ich, beides irgendwie hat, ne? Du bist getriebener, aber treibst dich auch gerne selbst an. Und weil du halt einfach weißt, okay, du musst deine Schäfchen halt irgendwie im Trockenen behalten. Und ich bin noch nicht an dem Punkt, an dem ich jetzt wirklich sagen kann, so, ey, ich bin finanziell frei. Und finanziell frei per Definition ist ja meistens, dass man sagt, man kann all seine Fixkosten aus passiven Mitteln irgendwie bewerkstelligen. Und das ist bei mir eben noch nicht der Fall. So, und da möchte ich aber definitiv hinkommen und gleichzeitig aber dann auch noch sowas haben. Also ich denke da eher so, und das ist vielleicht ein geiler Switch zu dem Thema Familienbewusstsein. Wir haben einen aktuellen Fall, da geht es um so Vererbung von Immobilien. Der Papa meiner Frau hat Immobilien und da geht es jetzt drum um Erbnachfolge und so weiter und so fort. Und ich finde das sehr, sehr schön zu beobachten, weil es bei mir halt eben nicht ist. Und bei mir wird es das auch nicht geben. Es gibt keinen, der über mir sagt, so, ey, hier mein Sohn, ne, du hast jetzt, bist jetzt alt genug, ich werde immer älter, hier, ich gebe dir das Nächste. Und für mich ist das ein extrem großer Motivationsfaktor, nicht nur zu sagen, für meine Kids mache ich das, sondern für meine Enkelkinder. Weil das merken wir aktuell in dem Betreuungsschlüssel, den wir haben. Wir haben 2:2, also wir sind als Eltern, wir schicken unsere Kinder oder haben unsere Kinder nicht in dem Kindergarten, weil es um uns herum keinen Kindergarten gibt, bei dem wir sagen, wir sind absolut zufrieden und wir geben da mit gutem Bauchgefühl unsere Kinder hin. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, das selbst zu machen. Merken, dass uns das extrem challenged und herausfordert, weil wir gleichzeitig natürlich auch beide selbstständig sind und beide unser Business machen. In Klammern, meine Frau ist ausgebildete Grundschullehrerin und hat dann während der Zeit, während ich mein Social Media gemacht habe, haben wir uns dazu entschieden, dass sie auch einen Account macht oder mit ich in meiner Halbzeit sie mitziehe. Und jetzt mittlerweile hat sie auch ihren eigenen Account, eigene Kampagnen und so weiter und so fort. Und das läuft auch sehr, sehr gut. Und wir würden es auch immer wieder genauso machen, weil auch das wäre nicht in Frage gekommen, dass die Mama meiner Kinder oder sie für sich, also es wäre auch für sie nicht in Frage gekommen, dass sie sich nach irgendwelchen Schulzeiten und Ferienzeiten richten muss und die Familienplanung daran hängt. So, wir wollen Kids, wann wir Kids wollen. Und das soll keine Abhängigkeit haben in Bezug auf den Arbeitgeber. Und jedenfalls ist es für mich eine sehr, sehr schöne Vorstellung zu sagen oder daran zu denken, sobald meine Kinder ihr erstes Kind bekommen, möchte ich finanziell und auch zeitlich und örtlich so frei sein, dass ich sie 24/7 unterstützen kann. Weil das ist das, was uns aktuell helfen würde, wenn unsere Eltern das könnten. Alleine, dass sie örtlich nicht da sind, alleine, dass sie zeitlich gar nicht können, weil sie auch immer noch im Berufsleben sind. Ne? Also zwar auch zum Teil sehr erfolgreich, das ist alles gut, aber sie sind immer noch in irgendeiner Art und Weise gebunden. Und für mich ist das mittlerweile einer der größten Motivationsfaktoren zu sagen, ich möchte für meine Enkelkinder ab dem ersten Zeitpunkt da sein, sobald sie dort sind, weil ich genau weiß, dass das die größte Entlastung ist für meine Kinder wiederum, weil meine Kinder ja dann auch wahrscheinlich an ihrem Zenit oder in irgendeiner Karriere stecken, sei es jetzt in der Selbstständigkeit, sei es wo auch immer. Ich möchte, dass das dann weiterläuft und sie nicht in diesen Struggle reinkommen, in dem wir halt aktuell sind, zu sagen, okay, wir müssen das ganze Boot irgendwie schaukeln. So, das ist meine große Motivation.
Ja, also das klingt auf jeden Fall nach einem starken Warum, ne? Das wird ja, ja immer so gepredigt, man braucht ein starkes Warum.
Richtig.
Und das ist nicht nur was sehr Langfristiges, das ist nicht nur was sehr Tiefes, sondern damit halt auch einfach was sehr Elementares, was dich da antreibt. Ne?
Korrekt.
Ein schöner Nordstern. Ein Kindergarten zu Hause selbst zu machen, da graut's mir vor. krieg ich Kopfschmerzen, wenn ich ehrlich bin, wenn ich sowas höre. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, gab es nicht eine Kindergartenpflicht?
Nee, es gibt keine Kindergartenpflicht.
Es gibt eine
Schulpflicht auf jeden Fall. Natürlich kriegt man Briefe nach Hause so, ja, hier, warum sind die denn nicht im Kindergarten und so weiter und so fort, aber muss man nicht drauf eingehen.
Okay.
Es gibt dann nur so Sachen, dass man, das haben wir jetzt aktuell das Thema, es wurde uns was gegeben, da ist so, man muss mal langsam zeigen, dass die Kinder schon sprechen können oder irgendwie so oder ein paar Wörter gerade ausreden können. Also das gibt's jetzt, da waren wir witzigerweise vor ein paar Tagen noch bei der U-Untersuchung bei unserer Kinderärztin und haben mir das gezeigt und da meint sie so, ja, da könnt ihr auch ein Video hinschicken, wie die zwei Jungs da irgendwie reden oder versuchen, wie der Große zumindest redet. Das gibt's auf jeden Fall. Da sind die Deutschen ja auch sehr weit vorne, dass man da doch irgendwie verpflichtet wird und so. Aber das kann man alles irgendwie umgehen, ne? Genau. Aber da, es gibt keine Kindergartenpflicht, so gesehen.
Okay. Und der Plan ist dann aber, die sollen schon in die Schule gehen oder tickt ihr so, dass ihr sagt, ey, wir wollen das hier alles selbst machen?
Ja, aufgrund der Erfahrung, und da vertraue ich meiner Frau sehr, sehr viel, in der Grundschule hatte sie schon immer ein komisches Bauchgefühl zu sagen, ich möchte meine Kinder hier in Deutschland in die Grundschule schicken. Es ist natürlich so, es gibt gute und es gibt schlechte Grundschulen, es gibt gute und es gibt schlechte Lehrer. In ihrer Erfahrung, und sie war an 3 oder 4 Schulen, einer durch Praktika, also innerhalb der Ausbildung musste sie sich Schulen suchen, dann nach ihrer Ausbildung, wo sie dann fertig war, war sie in einer Schule und sie sagt, überwiegend gibt es schlechte Lehrer. Und es gibt ein paar Prozent, die wirklich sehr, sehr geil sind, unfassbar guten Unterricht machen, aber an der normalen Grundschule ist es halt so, dass dass es in der Regel gewürfelt wird, welche Kinder wohin kommen. Und du kannst nicht sagen so, hey, ich will genau zu dieser Lehrerin, in der Regel. So.
Ja.
Und oftmals ist dann ja auch regional bedingt. Ne? Ich fahre ja nicht jeden Morgen eine Stunde, nur um mein Kind in die Grundschule zu fahren. Das heißt, da war dann die Überlegung zu sagen, okay, wo in dieser Welt können wir hin, wo wir sagen, es ist erstmal keine Schulpflicht, weil ich finde dieses mit 6 Jahren Einschulen auch sehr, sehr heavy. Und es gibt Möglichkeiten, das zu verlängern, also dass man erst mit 7 eingeschult wird, weil wir dem System, so wie es ist, aktuell einfach nicht dieses Vertrauen geben. Und damit sind wir definitiv nicht alleine als Eltern, das merken wir immer wieder. Aber wir vertrauen dem System nicht so nicht, dass wir sagen, okay, mein Sohn wird seiner Bedürfnisse entsprechend behandelt, sondern es ist eher so, okay, wie kriege ich diesen ganzen Haufen, der gemischt wird mit dem ganzen Thema Integration und was auch immer, was 3 Kinder sprechen, gar kein Deutsch, andere ist Autist und so weiter und so fort. Und meistens ist es so im Lehreralltag, dass man diesen Haufen irgendwie bewerkstelligen muss. 45 Minuten lang irgendwie versuchen, okay, wie kriegen wir das hin mit den Kindern, dass hier nicht die Bude abfackelt und so. Und in dieser Atmosphäre sehe ich meine Kinder einfach nicht so, ne? Und deswegen ist immer so eine Frage, okay, wo Privatschule, wenn, welche Schule, welches Schulsystem am liebsten wäre und so, was wie Waldorfschule, dass es nicht von Anfang an so irgendwie, weiß ich nicht, also dieses typische Schulding, so, ich will das einfach nicht, weil auch ich habe mich immer unwohl gefühlt. Ich erinnere mich daran, dieses Sitzen bleiben, so du guckst raus, du siehst die Blätter vom Baum fallen, willst einfach rausgehen, dich da drunter stellen, also eher so freiheitliche Dinge und da finde ich diese Waldorf-Philosophie sehr, sehr schön. Genau, das sehen wir eher für unsere Kids.
Okay. Das Interessante ist, wenn man mit anderen Leuten über dich spricht, dann habe ich häufig das Wort, ich habe häufig das Wort Haltung gehört.
Mhm.
In dem Zusammenhang.
Interessant.
Und wie erklärst du dir das? Woher kommt das?
Das Thema Haltung, ich vermute, dass es so ein bisschen Philosophie von mir ist, dass ich gelernt habe, sehr früh Verantwortung für die Ergebnisse und Resultate meiner Entscheidungen zu tragen, und mittlerweile auch in meiner Kampfsportschule predige, kenne die Tragweite deiner Entscheidung, die du halt einfach täglich hast. Das sind Mikroentscheidungen, das sind größere Entscheidungen, und dann steh dazu. Also steh vor allen Dingen zu den schlechten Dingen, steh zu den positiven Dingen. Und Thema Haltung zeigen hat bei mir auch sehr viel mit Kampfsport zu tun. So, wenn du in den Ring steigst, musst du Haltung zeigen. Du kannst nicht, oder solltest im besten Fall nicht einknicken. Ja, kenne deine Schwächen, alles schön und gut. Aber wenn es dann eher im sportlichen Bereich ist, dann musst du dich da halt einfach durchsetzen. Und dann ist mal jemand größer, mal ist jemand stärker als du, was nicht unbedingt heißt, dass man den Rückzug antreten muss. Und deswegen ist Haltung für mich schon immer ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist, weil wenn du keine Haltung hast, gemäß der Definition, flatterst du halt rum, ne, im Wind, und wenn es mal ein bisschen stürmischer wird. Und deswegen ist das für mich ein Thema, was immer sehr, sehr wichtig ist, und auch die Themen, für die man generell einfach einsteht, dafür Haltung zu haben. Und ich habe beispielsweise dieses Thema Familiencontent, und weil ich genau weiß, dass ich, bevor meine Frau schwanger wurde, das war dann so auch in dem 2020er Bereich, 21 ist ja unser erster Sohn geboren worden, und in der Zeit habe ich halt auch nach Informationen gesucht. Okay, dieses Thema Vater sein, das trifft mich jetzt, und wo finde ich was dazu? Und was ich dann immer gesehen habe, waren irgendwelche Mamis, teilweise auch alleinerziehend, die da sitzen mit Sojakeks und grünem Tee, die mir jetzt erklären, so wie das Familienleben funktioniert. Und das hat mich nie getoucht, weil sie ist nicht ich, und ich hatte nicht das Gefühl, dass sie Haltung hat jetzt im Leben. Ne? Also jetzt, es gibt bestimmt ganz viele Frauen, die das können und so, aber im Social-Media-Bereich gibt's halt nicht viel. Und vor allen Dingen gibt's keine Männer. Und diese Lücke habe ich gesucht und wollte sie dann schließen, als ich gemerkt habe, so okay, jetzt toucht mich das Thema, und jetzt biete ich diese Möglichkeit für andere junge Männer, junge Väter oder Personen, die einfach in der Familienplanung sind. Witzigerweise habe ich natürlich auch sehr viele weibliche Follower, die halt einfach oder um halt diese Lücke zu schließen, Informationen zu suchen aus der Sicht einer Persönlichkeit, die, sage ich mal, eher dem typischen männlichen Bild gleicht, als jemand, der, ich sag mal, auch sehr feminin wirkt, weil das gibt es auch mittlerweile sehr viel und was auch alles schön und gut ist, aber ich würde mich schon eher als typischen Mann bezeichnen, der seine Haltung hat, der sich seiner Männlichkeit echt bewusst ist und sich nicht jetzt um Dinge zu sehr kümmert, wie diese ganze Gender-Thematik und so, ohne das jetzt schlecht reden zu wollen, aber es ist einfach nicht mein Ding, es toucht mich halt einfach null. Und deswegen kann ich das auch gar nicht widerspiegeln, so, ne? Und viele fragen dann auch immer so in den Videos, wenn ich irgendwie dieses typische Bild zeige, Mann, Frau, Kind, so, ja, aber mittlerweile gibt es nicht nur Mann, Frau, Kind, sondern auch das und das. Und ich sage, ja, dann such dir diese Persönlichkeiten, die darüber sprechen können. Ich kann es einfach nicht und ich möchte es auch einfach gar nicht, weil ich mache das, was mich halt toucht, so. Und wenn es dir nicht gefällt, dann schau woanders hin.
Jetzt ist Haltung, würde ich mal sagen, also wenn man jetzt so auf die Straße geht und Leute fragt und sagt, hör mal, da draußen sind ja Menschen mit viel Reichweite, die sogenannten Influencer, wofür sind die denn bekannt? Ich würde jetzt nicht sagen, dass Haltung einer der Dinge ist, die schnell genannt wird, ne? Sondern vielleicht sogar ganz im Gegenteil, sondern eher so Fähnchen im Wind, ne? Ah, jetzt ist irgendwie das in, jetzt mache ich das, weil das lässt sich irgendwie monetarisieren und jetzt kriege ich eine Kooperation, dann muss ich das erzählen, ja, dann mache ich irgendwie das. Inwiefern bist du damit, oder inwiefern hat dir das schon Schwierigkeiten gemacht, dass du sagst, hör mal, ich habe hier meine Prinzipien, ich habe meine Erfahrungen gemacht und das ist meine Lebensphilosophie. Und ihr verlangt jetzt von mir etwas, was ich nicht bin, was ich auch nicht machen werde, auch wenn es mich Geld kostet.
Also, um es anders oder um es klarer auszudrücken, wahrscheinlich meinst du auch so Dinge, hat man sich schon mal für Geld verkauft, ne? Oder verkauft man sich schon mal für Prinzipien, die nicht deine Prinzipien sind. Und das ist mir auch schon passiert und habe ich auch schon getan. Und im Nachhinein dann auch gesagt, so, okay, so fühlt sich das an und das ist kein cooles Gefühl. Und aus diesem Grund werde ich das zukünftig einfach nicht mehr tun. Und das sind jetzt die klassischsten Beispiele, wie wir erziehen unsere Kids zum Beispiel größtenteils ohne Zucker. Und in der Phase, wo das halt so echt ein großes Thema bei uns war, so unser Großer hat zu seinem vielleicht Leidwesen, aber ich glaube, weiß, ihn hat es überhaupt nicht getoucht, weil wir bis heute am Süßigkeitenregal irgendwie bei Lidl, Aldi, wo auch immer wir einkaufen gehen, einfach vorbeigehen können, ohne dass es ihn auch irgendwie juckt. Deswegen bin ich sehr, sehr happy darüber, über diese Entwicklung. Aber es gab dann öfters auch schon damals Anfragen von, ich hoffe, die Person guckt jetzt nicht zu, Bärchenwurst. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist diese Wurst mit Bärchen drauf, wo du officially weißt, Nährwerte sind da eher Minus drin. Im Gegenteil, es ist eher absoluter Schrott, der da reinkommt. Und da war echt ein verdammt gutes Angebot. Also fünfstelliger Bereich und echt, echt sehr, sehr gut für mehrere Dinge oder eine große Kampagne. Und da habe ich dann echt schon mit der Wimper gezuckt. Das war dann halt so, ey, das würde jetzt das und das bedeuten halt, aber das konnte ich dann einfach nicht machen, weil es ja obviously nicht ist, dass wir das essen, sondern dass das so dargestellt werden sollte, so nach dem Motto, ah, ein cooler Snack für die Kids und so, ne, ein cooler, spaßiger Snack und damit gibst du deinen Kindern ein paar Proteine und so weiter und so fort, aber das war dann einfach nicht ich und da hatte ich dann absolut keinen Bock drauf. Und ja, von dem her, ich kenne das und weiß, was du meinst und es ist auch gang und gäbe im Influencer-Bereich, dass man sich verkauft, weil das ist nun mal das Business. Über Kooperationen, über Affiliate-Programme, über was auch immer sein Geld zu verdienen und Placements vor allen Dingen. Aber wir sind immer mehr drauf und dran zu sagen, okay, wir möchten uns mit den Firmen und mit den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, identifizieren können. Und es muss ein gegenseitiges Wechselspiel von Benefits sein, also eine Win-Win-Situation. Bedeutet, ich möchte profitieren von dem Branding und dem Standing der Firma, mit der ich zusammenarbeite und gleichzeitig ja natürlich auch andersrum. Und seitdem wir das machen, haben wir viel mehr Neins einfach bei uns. Ja, wir verdienen auch weniger, als wir hätten verdienen können. Aber es ist immer noch so, dass wir sagen, wir verdienen sehr gutes Geld, ohne dass wir das Gefühl haben, wir müssen uns jetzt für Ideen verkaufen, die einfach nicht wir sind oder die einfach nicht ich bin. Genau.
Hast du schon mal Erfahrungen gemacht mit der sogenannten Cancel Culture oder mit einem Shitstorm oder so?
Auf jeden Fall. Das war das erste Mal 2020, da ging es um diese Lockdowns und ich habe das nicht ernst genommen. Ich dachte mir so, was erzählen die mir jetzt? Das kann, also wir sind hier in Deutschland, no way wird das hier funktionieren. Und da habe ich ein Video gemacht, ich so irgendwie wie Angela Merkel Lockdown, was erzählst du mir da? Ich gehe jetzt raus, ich esse mir einen Döner, bla bla bla, sag mir nie wieder, ich soll zu Hause bleiben, so, bist doch nicht meine Mutter, bla 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 bla. Und das war ein unfassbar virales Video. Ich weiß nicht, Millionen von Aufrufe, Millionen von Likes natürlich auch, aber auch zigtausende an Kommentaren. Und wer weiß, der weiß, dass 2020 Kommentarspalten von TikTok das Ding waren. Da waren Kommentare mit 30.000 Likes, mit ja. Generell waren da zigtausende an Kommentaren. Das ist, also guckt euch Herr Anwalts Account an. So wie seine Kommentarspalte ist, sah es damals auch bei anderen Creatern, die nicht priorisiert werden von TikTok aus. Und genau, das war dann mein erster Shitstorm, wo wirklich sehr viele auch auf dieses Video reagiert haben und gesagt haben, so, wie kann ein Mensch mit so einer Reichweite so etwas sagen und sowas predigen, das ist absolut schädlich und wie viele Jugendliche jetzt rausgehen werden und darauf nicht hören werden und so. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, so, oh, man darf ja echt nicht alles sagen auf Social Media, da muss man ein bisschen aufpassen. Dann habe ich das Video auch rausgenommen und mich dann auch entsprechend dafür entschuldigt. Das war aber dann eine Woche später, wo dann auch in den Medien, das waren ja so tageweise, ging das ja dann mit den Informationen los, ne? Und dann war wirklich so, okay, die ziehen das jetzt echt durch mit dem Lockdown, ne? Und dann habe ich auch gesagt, so, ey, mir war das gar nicht bewusst, dass das so intensiv ist. Ich gucke halt keine Nachrichten, sehe das hier nur immer über TikTok und so weiter und so fort. Aber sorry dafür, kommt nicht mehr vor. Und natürlich mit so einem zwinkernden Auge das Ganze gemacht. Aber das war so meine erste Berührung mit so, boah, es gibt ja auch Shitstorm, so, ne, da muss man halt als Social Media Persönlichkeit schon auch aufpassen, so, das war dann zu der Zeit und das war mir vor allen Dingen dann bewusst, als das mit dem Impfen losging, es wurde ja dann immer schlimmer und da habe ich dann gesagt, okay, da halte ich halt einfach meine Fresse und mach mein Ding und lass die Leute was machen, die was machen wollen, weil man hat auch regelmäßig Menschen gesehen, die einfach kippen. Also nicht kippen von ihrer Meinung her, sondern wortwörtlich kippen, die wirklich diffamiert werden, die auf Plattformen gesperrt werden, deren Videos eingeschränkt werden. Und dann war so, jetzt geht's ja richtig los hier, ne? Und zu den Impfungen muss ich dazu sagen, wir hatten damals halt unser Kampfsportcenter, hatten sehr viele Kinder, die sich abmelden mussten, weil sie halt nach der Impfung unmittelbar irgendwie, weiß ich nicht, was gab es damals, Herzmuskel, Lunge, also sehr viele Persönlichkeiten, die einfach nicht mehr zum Sport gehen konnten und bis heute mir oder uns halt davon erzählen, so, ne, weil wir hatten damals eine andere Philosophie in unserem Kampfsportcenter, mit denen haben wir natürlich ein bisschen offener gesprochen über unsere Newsletter und was auch immer was und auch mal gesagt, so, schaut euch doch auch mal andere Informationsquellen an. Und bis heute auch Eltern, die sagen so, ey, dank euch haben wir es halt nicht gemacht und das lief dann so und so, ne? Ohne jetzt zu sagen, dass alle Impfungen per se schlecht waren. Also auch hier wieder Disclaimer, bevor der liebe Aaron irgendwie geblockt wird und auch diffamiert wird, was für Schwurbler er hier einlädt. Aber ja, das sei mal an dieser Stelle gesagt. Ich konnte nicht alles sagen, was ich sagen wollte im Social-Media-Bereich. Und da habe ich auch meine Klappe gehalten, weil ich die Dynamiken erkannt habe und wusste, wenn man will, kriegt man mich mundtot oder kriegt man mich einfach platt, weil das ist nun mal mein Geschäftskonzept. Ne? Ich habe einen Social-Media-Account. Wenn der eingeschränkt wird oder gelöscht wird, dann forget it. Dann fange ich halt von neu an.
Das ist schon eine harte Erkenntnis.
Auf jeden Fall.
Also das ist ja die absolute Abhängigkeit.
Richtig.
Und das ist ja eigentlich, würde ich so vermuten, gar nicht so deine Philosophie. Ne? Ich meine, du bist ja der vorangeht, der auf den eigenen Beinen steht, der Verantwortung übernimmt. Und dann bist du jetzt in einer Geschäftskonstellation, primär würde ich vermuten, wo du sagen musst, ich bin hier komplett abhängig.
Ja und nein. Einerseits bin ich, wenn ich Social Media Creator bin, abhängig von Social Media Plattformen. Da kommt man nicht drum herum, egal welcher Creator es ist. Es kann auch jemand sein, der gar keine Placements macht und irgendwie nur eigene Kurse verkauft oder was auch immer was. Er macht oder ist abhängig davon, dass sein Gesicht auf der Plattform zumindest nicht geredflaggt wird. So, und da sind wir uns alle einig. die Abhängigkeit, die ich dann hatte, war irgendwann nur zu sagen so, hey, diese Themen wie Politik, Religion, schweig sie einfach tot. Es hat da nichts zu suchen. Du hast einen Entertainment-Account, du machst Content über Eltern, du machst andere Dinge. Und wenn dich das Thema Gender nicht triggert oder nicht interessiert oder du da nicht hinterstehst, dann behalt's für dich, das ist deine private Meinung. Du musst es nicht preisgeben. So, und das hat mir dabei geholfen. Vielleicht redet man sich das dann auch einfach schön. Ich bin auch der Meinung, dass man eigentlich sagen sollte, was man will. Also egal was, ne? Und das sage ich als farbiger Mensch auch zu den Themen, zu den rechten Themen. Warum sollte nicht jemand rechtes Gedankengut teilen können? Zumindest in einer Form, die nicht beleidigend anderen gegenüber ist, sondern dass er sagt so, ey, okay, seit, weiß ich nicht, irgendwelchen Einwanderungen steigt die Kriminalitätsrate in dieser und jener Stadt und da sind zufällig diese Persönlichkeiten, bla 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 bla. So, das kann er ja von mir aus sagen. So, und wenn es irgendwie Fakten, durch Faktencheck tatsächlich so ist, dann ist das halt so. Das tangiert mich nicht und tangiert andere Persönlichkeiten nicht. Und ich mag das auch nicht, dass dann solche Dinge einfach gelöscht werden. So, ne? Also da bin ich vollkommen bei dir. Und ich finde, es ist wichtig, aus allen Stufen und aus allen Meinungen etwas machen zu können, weil nur so entsteht ja irgendwie ein Konsens und nur so steht Gesellschaft und Diskussion. Aber für mich war dann irgendwann klar zu sagen, dass diese harten Themen, Religion und politische Sachen, und mittlerweile wird ja sehr viel politisiert, würde ich sagen, dass ich da einfach meine Klappe halte und einfach gar nichts zu sagen will, weil wir hier in Deutschland, also der Durchschnittsbürger, sich extrem krass prägen lässt von solchen Aussagen. So, die Politiker können ja nicht genug Scheiße bauen, aber sie gelten immer noch als wirklich so Sprachrohr der Nation. Guck dir einen Scholz an, der immer noch einen Skandal am Stecken hat, aber einfach Bundeskanzler ist. Ich weiß gar nicht, wie sowas möglich ist, dass wenn du mehr oder weniger offene Verfahren hast, trotzdem noch als Leitfigur in Deutschland gesehen werden kannst. Oder so ein Merz oder so. You name it. Du kannst sie alle jetzt durch die Reihe durchgehen. Maskenskandal, Spahn, was auch immer was. Es gibt nicht genug Skandale, die man machen kann. So. Und trotzdem sagt der Deutsche so, ja, ja, aber alle anderen sind scheiße. So. Und aus dem Grund halte ich mich da jetzt einfach raus. Ich mache meine Themen und bin so für mich gefühlt, ist ja auch immer so ein Thema, wie fühlt es sich an, bin ich nicht mehr in der Abhängigkeit, weil ich halt einfach gesagt habe, okay, das sind die Spielregeln der Plattform. Und so ist nun mal das Game. Und ich kann das Game nicht komplett ändern. Und da müssten wir schon irgendwie 500 Creator sein, die jetzt mal wirklich aufstehen und sagen so, ey, hier so nicht. Und ich weiß, dass die alle dann irgendwann einknicken werden. Das ist ja logisch, wenn die ganze Geschäftsgrundlage genommen wird. So, ne? Da wird keiner sagen, so, ja, okay, wir gehen da jetzt mal vor. Ne? Also egal, wie mutig man ist. Das erkennt man auch bei jemandem wie Herr Anwalt, dem Tim, der auch eine unfassbar große Reichweite hat, aber auch er spricht ein bisschen anders, wenn man ihn privat kennt, als er auf seinen Mainstream-Videos macht. So.
Ja.
Und er ist ja wirklich TikTok-Gotterscheinung, ne? Also,
TikTok-Chef.
Ja, genau.
Okay. Dir wird wahrscheinlich Gerald Hüther etwas sagen. Wenn du dich wenn du dich viel mit Family und Erziehung und Kindern auseinandersetzt. Gerald Hüther war vor vielen Jahren hier im Podcast und ich habe mit ihm unter anderem auch über Kinder und Erziehung gesprochen und ich habe zu dem Zeitpunkt war ich noch kein Vater und habe gesagt, es war ein sehr persönliches Interview mit ihm. Ich weiß nicht mehr genau, welche Folge, Paar 80, Paar 90, schon länger her.
Ja.
Und ich habe zu ihm gesagt, Kinder sind für mich der Endgegner der Persönlichkeitsentwicklung.
Ja, kann ich verstehen.
Würdest du dem zustimmen?
Also, da ich weiß, dass sie es nicht sind, würde ich dem nicht zustimmen, weil ich habe natürlich auch schon mal mich damit mit diesem Thema auseinandergesetzt. Aber sie hindern dich zumindest an dem, was du dachtest tun zu wollen und durchziehen zu wollen und auch dachtest noch zu können, während du dann Kinder hast, weil sie kommen mit voll Karacho, knallen dir vor die Stirn und sagen so, Moment mal, kümmere dich dann doch lieber mal um das wirklich Wesentliche. Und das wirklich Wesentliche ist, würde ich sagen, also ich glaube, Kinder kriegen in dir die wirklichen Baustellen raus, die du eigentlich hattest und nicht die, die du dachtest zu haben. So, und ich bin vollkommen bei dir, Thema Persönlichkeitsentwicklung, alleine macht deutlich mehr Spaß. Du hast Zeit, dein Buch zu lesen. Du gehst auf den, auf das Seminar hier und auch in Gerald Hüther. Du hörst hier mal einen Vortrag von ihm an und so. Alles schön und gut. Aber mit Kids ist das halt einfach im Alltag, ich will nicht sagen nicht mehr möglich, aber unfassbar herausfordernd. Und trotzdem merke ich immer wieder, wie eigentlich meine Kinder, sowohl mein Großer als auch mein Kleiner, Dinge in mir triggern, die das eigentliche Problem sind meines Lebens. So, willst du
ein Beispiel teilen?
Ja, ich kann ein Beispiel teilen. Ich bin eher jemand, der, ich würde sagen, klare Regeln und Strukturen hat durch meinen Kampfsport-Background. Ich bin nicht der Laissez-faire-Papi, der so, oh, der malt mit Farbe an der Wand, ja, lass ihn, ich mach das sauber, Kinder wollen sich entfalten und so, ne? Also ich glaube, da wäre, ich will nicht sagen im Clinch mit Gerald Hüther, aber ich sehe das bei Gerald Hüther eher so, also ich habe noch nie ganz konkret von ihm gehört, mach's lieber so, sondern es ist eher so dieses an der Oberfläche, Kinder, lass die Kinder Kinder sein, so nach dem Motto, so. Und ich kann das nicht und ich bin nicht die Persönlichkeit. Ich krieg Wimpernzucken und in mir, ich werde ganz nervös, wenn mein Kind schon einen Stift in der Hand hat und irgendwo an der Wand steht oder so. Ne? Wir wohnen halt hier zur Miete so und ich finde, das gehört halt auch dazu, das zu respektieren und dass da jetzt nicht rumgekritzelt wird. Ne? Und gleichzeitig bist du aber auch wieder in der Möglichkeit, ihnen trotzdem auch diese Freiräume zu schaffen. So. Und ganz konkretes Beispiel ist, ich bin eher jemand, der feste Regeln und Strukturen hat. Und das erinnert mich dann in manchen Situationen, wenn mein Kleiner das halt nicht so cool findet, wieder an meinen eigenen Papa. Dann denke ich wieder so, ey, was hat mich damals zum Weinen gebracht? 1:1 genau das Gleiche, was ich gerade bei meinem Sohn mache. Und dann in manchen Momenten des Nachdenkens, und wenn es mal ruhig ist und du bist alleine für dich, dann reflektiert man nochmal einige Situationen, dann denkt man so, ah, guck mal, erinnere dich als Kind, wie sehr dir der Hals wehgetan hat, weil du halt diese Tränen unterdrückt hast oder weil du halt weinen musstest und diese Situation gerade so schlimm war für dich, dass du dir die bis heute, ne, und im Kopf hast. Also bis heute weißt du, damals gab es eine Situation, da hat dein Papa das und das bei dir gemacht und so war das oder deine Mama oder wer auch immer. Und das wolltest du nie sein und nie werden. Und jetzt bist du es aber aus der Rechtfertigung heraus, so dieses typische, ja, es hat mir nicht geschadet, ich bin die Persönlichkeit, die ich jetzt bin, aber es wäre wahrscheinlich vielleicht auch schön gewesen, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Also wer wäre ich, wenn diese ganzen Sachen nicht passiert sind? Und so erwische ich mich immer wieder in manchen Dingen zu sagen, okay, geh noch mal einen Schritt zurück, überleg mal, was wäre, wenn du es einfach zulassen würdest. Also Beispiel, er hat jetzt den Stift in der Hand und er malt jetzt. Ist das ein Bleistift, wo ich es wegradieren kann oder ist das ein fetter Edding, der tief in die Tapete einzieht und du musst das Ding komplett neu machen? So. Und so merke ich im Alltag für mich dieses Thema Regeln und Struktur und bitte das auf das hören, was Papa auch sagt oder was euch vorgibt. Ich mag es zum Beispiel auch nicht, mich unendlich oft zu wiederholen und dieser bedürfnisorientierte oder Laissez-faire-Trend teilweise geht halt auch oft in dieses, dann sagst halt 8-mal, sagst halt 9-mal, sagst halt 10-mal. Und das ist absolut im Clinch mit der Persönlichkeit, die ich halt einfach bin. Und das kann ich meinen Kindern nicht bieten. Also, und das hat, glaube ich, auch wenig damit zu tun, dass ich über meinen Schatten springen muss, sondern es ist für mich einfach keine Grundlage, das zu tun, weil ich dann gefühlt den ganzen Tag damit beschäftigt bin, nur in Interaktion mit meinen Kids zu sein. Und da wir halt unsere Kids halt auch größtenteils selbst betreuen, die gehen 3-mal die Woche für 3 Stunden in eine Spielegruppe, habe ich nicht das Thema, dass ich sagen kann, okay, die Erziehungsaufgabe wird teilweise auch von Erziehern übernommen, die beispielsweise mit meinen Kindern interagieren. So, ne? Die größte Zeit habe einfach immer noch ich. Und da möchte ich auch, dass mein Alltag funktioniert. Und ich habe keine Zeit und keine Nerven, am Tag 8, 9, 10-mal dasselbe zu sagen. So, und deswegen bin ich auch sehr, sehr, robust auch manchmal mit meinen Handlungen, einfach meinen Kindern gegenüber.
Gibt's irgendwas, wo du erkannt hast, boah, ey, da habe ich echt ein Lernfeld als Vater?
Auf jeden Fall. Das ist dieses Emotionale. Ich habe 2 Jungs, 2 unter 2 bekommen. Und bei mir ist das Emotionale sehr schwierig. Dieses Thema, stell dich nicht so an. Hör auf zu heulen. Das ist das, wo ich ganz krass lernen muss, in diesen Momenten auch wirklich da zu sein, weil unser erster Sohn hat mir, also das meinte ich jetzt wieder mit, unsere Kinder sind, glaube ich, dazu da, um uns diese Baustellen wirklich zu zeigen und zu gucken, okay, warum triggert mich das so, wenn mein Sohn mit seinen 4 Jahren bei einer Person, die er regelmäßig kennt, warum will er der jetzt in diesem Moment nicht Hallo sagen oder ein High Five geben oder warum ist er dieses typische, der ist noch schüchtern oder so, ne? So, das sage ich nicht in solchen Momenten, gar keine Frage, weil ich weiß, was das für eine Wirkung hat. Aber ich denke mir das manchmal dann so, und das triggert mich einfach. Und ich frage mich, warum, weshalb, wieso ist das der Fall? Und teilweise sind das dann Charakterzüge, die man von sich selbst in der Kindheit, wenn du in diese Vogelperspektive gehst, nochmal gesehen hast. Dass auch dein Vater da stand und sagt, doch, du musst deinem Onkel jetzt Hallo sagen. Geh dahin, umarm deine Großmutter. Bla, 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 bla. Und viele Dinge triggern mich, weil es bei mir ähnliche Charakterzüge gab. Oder weil es mittlerweile in meinem Erwachsenenkopf ist so, ey, wenn du in den Raum kommst, sagst du jeder Person einfach Hallo. Das gehört sich halt einfach so. Und man denkt, oder ich merke, dass ich dann manchmal nicht daran denke, so, ey, der Junge ist 2 oder 3 oder 4, je nachdem, wie alt die Person dann da gerade war. Und dass man da einfach so ein bisschen relaxter angeht. Und das, um eine Sache jetzt zu nennen, so, ne? Oder mich nicht in meiner Arbeit ständig zu sehen. Und es gab so einige Schlüsselmomente, wo ich dann am Handy war oder so, ne, und wo dann mein Sohn einfach sagt, Handy weglegen, komm mit spielen. Und dann denke ich mir so, boah, krass, so das trifft dann schon echt tief, weil nun mal dieses fucking Gerät alles ist, ne, das ist so unfassbar viel. Es ist nicht nur Arbeit, es ist alles kommt zusammen. Da verabreden wir uns auch mit den Kinderfreunden von meiner Kinder und so, ne? Und es ist halt ständig präsent und gerade für uns als Social Media Creator natürlich noch präsenter. Und auch wenn wir uns schon unfassbar viel Mühe geben, diese Dinger nie da zu haben, wo wir gerade mit unseren Kindern sind, was natürlich schwierig ist, wenn du deine Kids selbst betreust. Aber wir versuchen das echt räumlich oft zu trennen. So, es ist nicht immer machbar, gar keine Frage. Aber das sind so Baustellen, die man einfach hat. Und auf der emotionalen Ebene ist es, wie gesagt, dieses Thema, sich nicht anstellen, lösungsorientiert zu sein. Ne? Wenn es jetzt eine Challenge ist, mein Sohn klettert irgendwie so und fängt dann an zu weinen, weil er halt irgendwie den Griff nicht hat oder so, dass ich dann sehr schnell in dem Gedanken bin so, ist doch egal, such dir die nächste Lösung. Taste dich halt ab. Anstatt ihn dazu runterzunehmen, in den Arm zu nehmen und ihm halt gerade sein Bedürfnis zu stillen. Dieses Bedürfnis der Verzweiflung, ich komme halt gerade nicht weiter, was korrekt ist, so gar keine Frage. Und da bin ich immer so, ja, es ist schwierig für mich als Kampfsporttrainer, weil als Kampfsport ist halt, such dir deine fucking Lösung, box dich durch, so das auf erwachsener Ebene. Und da wir aber auch natürlich Kinder trainieren, sind wir bei Kindern natürlich auch ganz anders, aber trotzdem auch eher so, sei lösungsorientiert, setz dich jetzt nicht an den Rand, fang an zu heulen, bleib hier bei uns, so, ne, das ist das Thema.
Ja. Wir gehen ganz lösungsorientiert in die letzte Rubrik unseres Gesprächs.
Ja.
Ich könnte mit dir Stunden weitersprechen. Wir haben die Themen, muss man ja sagen, wirklich nur angekratzt. Aber es ist halt so, gehört in dem Fall hier zu den Spielregeln. Die letzte Rubrik sind die Halbsätze. Ja, das heißt, ich beginne einen Satz, du beendest ihn spontan und so kurz wie möglich. Oder kurz mal gucken, wie lange du brauchst.
Ja.
Und
Find ich würde
sagen, legen wir los.
Bin gespannt.
Ganz in meinem Element bin ich, wenn...
Wenn ich mit meinen Kindern in einer Interaktion bin, die sowohl mir als auch ihnen extrem viel Spaß bereitet und wir viel lachen.
Ich bin ein Andersmacher, weil
ich oftmals ganz bewusst Dinge nicht tue, die andere größtenteils tun.
Wenn ich meinem Leben einen Buchtitel geben müsste, dann würde mein Leben lauten?
Das ist hart. Kann ich den verschieben? Gib mir den am Ende nochmal.
Na, das dauert nicht mehr lang. Wenn ich nur noch eine Woche zu leben hätte, dann?
Dann würde ich 24/7 zu Hause mit meinen Kids sein, alle Geräte ausstellen und wirklich nur Interaktionen mit meiner Family machen, aber auch dafür sorgen, dass der Erbnachlass geklärt wird.
Der beste Ratschlag, den ich je bekommen habe, war?
100%ige Verantwortung für alle Resultate zu übernehmen, die du in deinem Leben erzielt hast. Sei es eine Krankheit, sei es eine Verletzung, sei es positive Dinge. Alles komplett in die Verantwortung zu nehmen und gleichzeitig darauf zu vertrauen und diesen Glauben an das große Warum zu haben. Und alles andere fügt sich.
Dann hast du jetzt nochmal die letzte Chance für deinen Buchtitel.
Für meinen Buchtitel. Kick Ass.
Kick Ass, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
Danke, Aaron.